Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Und das steht im Zentrum heute Abend. Pascal Brulis möchte Bundesrat werden. Wer ist der Kandidat aus dem Waadtland? Ein Porträt des freisinnigen Regierungspräsidenten später in der Sendung. Weitere Themen: Russland und die Türkei einigen sich auf den Bau einer Gaspipeline. Ein Rückschlag für die Pipeline-Pläne der EU. Der Dalai Lama beendet seinen Besuch in der Schweiz. In Kalifornien wird das Geld auch für den Strafvollzug knapp. Das könnte bis zu 40.000 Häftlingen die frühzeitige Entlassung bringen. Und in der Serie «Das liebe Geld», der Coup von General Franco oder wie der spanische Diktator einst das halbe Land enteignete. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Ueli Zindl mit dem Nachrichtenüberblick.
Der freisinnige Waadtländer Finanzdirektor Pascal Brulis will in den Bundesrat. Der 44-Jährige stellt sich seiner Partei als Kandidat für die Nachfolge von Bundesrat Pascal Couchepin zur Verfügung.
Je suis candidat et je me mets à disposition de mon parti cantonal et par là même à disposition du parti suisse.
Brulis ist damit der vierte FDP-Politiker, der sein Interesse an der Nachfolge von Pascal Couchepin angemeldet hat. Am Montag läuft die Anmeldefrist für potenzielle Kandidaten der FDP ab. Weiterhin offen ist, ob Parteipräsident Fulvio Pelli kandidiert. Der Zürich Versicherungskonzern hat einen neuen Konzernchef. Martin Senn tritt die Nachfolge von James Schiro an, der Ende Jahr in den Ruhestand geht. Der 52-jährige Schweizer Senn leitet zurzeit die Investmentabteilung der Zürich und ist in dieser Funktion für die Anlagestrategie des größten Schweizer Versicherungskonzerns verantwortlich. Die Zürich meldete heute für das erste Halbjahr einen Reingewinn von rund 1,3 Milliarden Franken. Das ist halb so viel wie vor einem Jahr. Russland und die Türkei haben sich nach jahrelangen Verhandlungen geeinigt auf den Bau einer russischen Gaspipeline durch das Schwarze Meer, über türkisches Gebiet und Bulgarien nach Zentraleuropa. Dies meldet eine türkische Nachrichtenagentur. An dem Projekt ist auch der italienische Energiekonzern Eni beteiligt. Premierminister Silvio Berlusconi reiste deshalb zu Gesprächen in die türkische Hauptstadt. Das russisch-türkische Projekt ist eine direkte Konkurrenz zu den Plänen der EU. Um unabhängig vom russischen Gas zu werden, war das sogenannte Nabucco-Projekt geschaffen worden. Nabucco soll Gas aus Zentralasien via Türkei in die EU bringen. Die Unterstützung für Barack Obama ist nach 200 Tagen Präsidentschaft auf dem tiefsten Stand seit seinem Amtsantritt. Dies geht aus einer Umfrage eines amerikanischen Meinungsforschungsinstituts hervor. Demnach befürworteten vor einer Woche noch knapp 60% die Politik Obamas. Heute steht noch die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung hinter ihrem Präsidenten. Besonders umstritten sind Obamas Wirtschaftspolitik sowie sein Plan einer grundlegenden Reform des Gesundheitssystems. Mehrheitlich positiv bewertet wird hingegen die Außenpolitik Obamas. Die Europäische Zentralbank EZB lässt den Leitzins im Euroraum unverändert bei 1%. Die Konjunktur habe sich etwas erholt und die Preise würden immer noch sinken, begründet die Währungsrüter in Frankfurt den Entscheid. Der deutsche Wirtschaftsminister zu Guttenberg will Banken, die vom Konkurs bedroht sind, unter staatliche Verwaltung stellen können. Dies sieht einen Gesetzesentwurf vor. Weil sie mit staatlicher Hilfe rechnen können, könnten Banken leichtfertige Risiken eingehen. Mit der drohenden staatlichen Verwaltung solle dies verhindert werden, teilt das deutsche Wirtschaftsministerium mit. In der Schweiz hat sich die Konsumentenstimmung seit April nochmals verschlechtert. Vor allem die Entwicklung der Wirtschaft wird von den Konsumenten negativer beurteilt. Auch die individuelle finanzielle Lage hat sich offenbar verschlechtert. Viele der vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Befragten gaben an, dass sie sich finanziell einschränken müssten. Der Dalai Lama hat sich am letzten Tag seines Aufenthaltes in der Schweiz mit Nationalratspräsidentin Chiara Simoneschi-Cortesi getroffen. Der 14. Dalai Lama weilte vom Montag bis heute in der Schweiz. Er hielt buddhistische Unterweisungen ab, an denen über 13.000 Interessierte aus aller Welt teilnahmen. Die Bundesrätinnen und Bundesräte hatten darauf verzichtet, das geistliche Oberhaupt der Tibeter zu empfangen. Die italienische Justiz hat eine Bande erwischt, die in großem Stil Geld im Tessin gewaschen haben soll. 59 Personen werden angeklagt wegen Geldwäscherei, Schmuggel, Bildung einer kriminellen Bande und Steuerflucht. Die Täter sollen Geld in doppelten Böden von Autos in die Schweiz geschmuggelt haben. Das Geld, das auch von der Mafia komme, sei vor allem bei Tessiner Banken angelegt worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.968 Punkten plus 1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.272 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 53,04 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,660. Das Wetter, auch am Freitag ist es noch erst überall sonnig, im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung aber zu, gegen Abend kommt es vor allem in den Bergen im Westen und Süden zu lokalen Schauern und Gewittern. Die Temperaturen steigen in der ganzen Schweiz auf rund 30 Grad. Am Wochenende ist es unbeständig mit Sonne, Wolken und teils kräftigen, gewittrigen Regengüssen. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 27 Grad.
Hier geht es zunächst um den Poker, um Gouchbains Sitz. Wir schauen die taktischen Überlegungen der Parteien an, 6 Wochen vor der Bundesratswahl. Dann Russland punktet. Die Einigung mit der Türkei über die Schwarzmeerpipeline ist ein Dämpfer für die EU. Wer wählt, lebt gefährlich. Gespräch mit unserem Korrespondenten in Kabul über die dramatische Sicherheitslage in Afghanistan, 2 Wochen vor den Wahlen. Lieutenant Rudi Lunas Problem.
We are overcrowded and we are understaffed.
Zu viele Insassen, zu wenig Personal. Die Folge, Wiedereingliederung, ist ein Fremdwort im Strafvollzug in den USA. Flash Trading, der superschnelle Aktienhandel, sorgt für große Gewinne und für böses Blut an der Börse. Und in der Sommerserie die schier unglaubliche Geschichte aus Spanien, als über Nacht das halbe Geld nichts mehr wert war, weil Diktator Franco es so wollte. Ein Freisinniger mit großer Finanzkompetenz und sozialer Ader. Das ist der Ruf, den Pascal Brulis zu Hause in der Waadt hat. Ein guter Ruf quer durch alle Parteien hindurch. Doch östlich der Saane hat er fast gar keinen Ruf, denn da in der Deutschschweiz kennt man ihn kaum. Aber das könnte sich ändern, denn der Finanzminister des Kantons Waadt möchte von Lausanne nach Bern wechseln in den Bundesrat. Wer ist dieser Mann? Patrick Mühlhauser hat Pascal Brulis im Waadtländer Jura getroffen.
Der Mann steht da wie ein Fels in der Brandung. Groß gewachsen und kräftig scheint Pascal Brulis. Der Blick seiner dunklen Augen jedoch wirkt sanft. Die dicken Augsbrauen und das schwarze kurze Haar verraten seine Herkunft. Er ist Sohn eines griechischen Einwanderers. Archäologie ist seine Leidenschaft, geworden ist er Politiker. Es gäbe durchaus Parallelen, findet der 44-Jährige. Auch als Politiker müsse man die Vergangenheit kennen, um intelligente Lösungen für die Zukunft zu finden.
Pour construire l'avenir, il faut savoir d'où on vient, où on est aujourd'hui, puis comment se projeter, puis à partir de là, on peut commencer à construire des solutions intelligentes.
Aufgewachsen ist Pascal Brulis im Industrie- und Arbeiterdorf Sainte-Croix im Waadtländer Jura, nahe der französischen Grenze. Er ist verheiratet, hat ein Kind und wohnt immer noch dort. Die FDP habe er gewählt, weil in Sainte-Croix Handwerker und Arbeiter gemeinsam mit Geschäftsleuten, Beamten und Pensionierten in derselben Partei säßen.
Ich bin für eine Suisse multiple, die sich respektiert mutuellement. Und Sainte-Croix, c'était un peu ça, c'était un microcosme de gens qui se respectent.
Er sei für eine vielfältige Schweiz und Sainte-Croix widerspiegelt dies. Arbeiter und Patrons respektierten sich gegenseitig. In den 70er Jahren erlebte das Dorf eine Krise. Das erklärt auch seine Sensibilität für soziale Fragen. Pascal Brulis war schon früh politisch aktiv. Mit 25 saß er als jüngstes Mitglied im Grossen Rat, im Kantonsparlament. Beruflich schaffte es der Ökonom bis zum stellvertretenden Direktor der Waadtländer Kantonalbank, bevor er 2003 in den Staatsrat gewählt wurde. Als Finanzminister, dank guter Wirtschaftslage und seiner Fähigkeit zum Kompromiss, konnte er die Staatsschulden von 9 auf 3 Milliarden Franken reduzieren.
C'est une population qui a accepté les sacrifices, mais parce que négocier, le peuple a accepté, donc voilà, ça travaille tous les jours.
Mit täglicher Überzeugungsarbeit sei die Bevölkerung bereit gewesen, Opfer zu bringen, erklärt der 44-Jährige. Pascal Brulis kann aber auch hartnäckig und zäh sein. Anfang Jahr, als Tausende von Beamten in Lausannes Straßen gegen das neue Lohnsystem protestierten, blieb er standhaft.
Mais il faut assumer, convaincre. Je crois qu'on a convaincu puisqu'on a gagné. Et résister, tenir, être solide avec les autres. Et j'étais appuyé parce que mes collègues du gouvernement ont appuyé la politique à 7 et pas seul.
Alleine hätte er es nicht geschafft, betont der Finanzminister. Er sei vom 7-köpfigen Staatsrat gestützt worden. Pascal Brulis setzt auf Konkordanz und ist doch der Chef. Er wurde als erster Präsident des Waadtländer Staatsrates für eine Legislatur gewählt. Ein Verwalter ohne Visionen, bemängeln Kritiker. Das Gegenteil hat er kürzlich bewiesen, als die Kantone Waadt und Genf einen Fonds für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs eingerichtet haben. Als Verfechter der Pauschalsteuer für reiche Ausländer machte Pascal Brulis von sich reden. Die Waadt kassiert damit jährlich rund 170 Millionen Franken. Gleichzeitig setzt sich der Finanzminister für weniger Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen ein. Seine Deutschschweizer Kollegen zu überzeugen, dürfte schwieriger sein. Er spreche nur ein wenig Deutsch, gibt Pascal Brulis zu.
Ja, mais oui, ein wenig. Nein, j'ai pas envie de parler.
Nach ein paar Brocken Deutsch verstummt der sonst so gesprächige Waadtländer Finanzminister.
Patrick Mühlhauser über Pascal Brulis, seit heute selbst deklarierter Kandidat für die Nachfolge von Pascal Gouchepin im Bundesrat. Wir haben es gehört, dieser Mann ist ein politischer Frühstarter. Er hat als heute 44-Jähriger bereits mehr als 2 Jahrzehnte aktiver Politik hinter sich. Jetzt setzt er an zum nächsten Karrieresprung, aber er hat 2 Handicaps. Er spricht kaum Deutsch und er hat kein Amt auf nationaler Ebene. Wie stark schmälert das seine Chancen? Das fragte ich Inlandredaktor Oliver Washington.
Dass er kein Deutsch spricht, das ist sicher ein großes Handicap. Er hat allerdings an der heutigen Medienkonferenz versprochen, dass er bis im nächsten Frühling perfekt Deutsch sprechen wolle, sollte er denn gewählt werden. Dass er kein nationales Mandat hat hingegen, das erachte ich nicht als großes Handicap. Denn erinnern wir uns, Micheline Galmiret beispielsweise hatte vor ihrer Wahl in den Bundesrat auch kein nationales Mandat. Sie war Genfer Regierungsrätin, das war kein Hindernis. Kommt hinzu, dass Brulis exzellente Noten erhält von allen Parteien für seine Arbeit als Waadtländer Finanzdirektor.
Mit dem Entscheid zur Kandidatur von Pascal Brulis dürften jetzt sämtliche Kandidaten aus der Romandie bekannt sein und die Parteileitung muss sich entscheiden, wen sie schlussendlich ins Rennen schickt. Das ist ein wichtiger, aber nicht einfacher Entscheid.
Das ist tatsächlich nicht ganz einfach und vor allem für die FDP sind die anstehenden Bundesratswahlen eine Schicksalswahl, denn mit einer Niederlage würde die FDP definitiv als Verliererpartei in die nächsten nationalen Wahlen steigen. Das gilt es um jeden Preis zu verhindern. Entscheidend wird nun sein, auf welchen Kandidaten, auf welche Kandidatin die Partei setzt.
Welche taktischen Überlegungen wird sich die FDP da machen?
Die FDP wird zunächst jemanden auswählen, der bei der SVP möglichst viele Stimmen holt. Deshalb ist auch zu verstehen, warum FDP-Exponenten so enerviert reagiert haben, nachdem SVP-Präsident Toni Brunner der FDP bereits vorschreiben wollte, welcher Kandidat genehm sei und welcher nicht. Der Lieblingskandidat der SVP wäre sicher Parteipräsident Fulvio Pelli. Mühe hingegen hat die SVP mit Martin Brunschwig-Graf. Sie gilt als Blocher-Gegnerin. Schwer tut sich die SVP auch mit Didier Burkhalter. Er ist zu europafreundlich. Und auch mit Pascal Brulis tut sich die SVP schwer, denn er ist ihr ganz einfach zu links.
Das heisst, Fulvio Pelli steht da ganz weit vorne, obwohl er eigentlich gar nicht will.
Im Prinzip ja, steht er sehr weit vorne, aber nun kommt eben CVP-Mann Urs Schwaller ins Spiel. Denn wenn Pelli gegen Schwaller antreten muss, ist ein knappes Resultat zu erwarten. Schwaller dürfte bei der SP wohl mehr Stimmen holen als Pelli. Und um eine Wahl von Schwaller zu verhindern, könnte dann die FDP vielleicht gezwungen sein, auf einen Kandidaten des linken Parteiflügels zu setzen, also beispielsweise auf Pascal Brulis. Und das zeigt einfach, in welch verzwickter Lage sich die FDP befindet.
Urs Schwaller will nächste Woche seinen Entscheid bekannt geben. Welche Überlegungen wird er sich machen bis dann?
Der Deutsch-Freiburger Urs Schwaller wird sich zwei Überlegungen machen. Erstens, akzeptieren ihn die Romans als Roman? Und zweitens, kann er auf die Unterstützung der SP zählen? Gerade von Seiten der SP aber sind seit einigen Wochen CVP-kritische Stimmen zu hören. Denkt Urs Schwaller also nur an sich selber, würde eine Nicht-Kandidatur überraschen, um einer drohenden Niederlage aus dem Weg zu gehen. Aber die Frage stellt sich, ob eben Urs Schwaller nicht auch an seine Partei denken muss. Denn um der CVP ein Glaubwürdigkeitsproblem zu ersparen, müsste Schwaller eigentlich antreten. Denn andere ernsthafte Kandidaten hat die CVP nicht. Parteipräsident Christoph Darbele wird von den anderen Parteien nicht ernst genommen. Und der frühere Fraktionschef und heutige Walliser Regierungsrat Jean-Michel Tschina war im Parlament ganz einfach unbeliebt.
Wenn es also zu einem Schlussgang Pelli-Schwaller käme, könnte schlussendlich Pascal Brulis als Freisinniger vom linken Flügel der lachende Dritte sein, gewählt mit vielen Stimmen der SP.
Das ist ein mögliches Szenario. Die SP-Spitze zeigt sich aber noch äußerst bedeckt. Sie wartet nun mal ab. Aber verschiedene Exponenten aus der zweiten Garde haben bereits klar gemacht, dass sie eher die FDP unterstützen werden. Der Hintergrund ist klar. Die SP will es sich mit der FDP nicht verderben, weil nächstens eben auch SP-Bundesratswahlen anstehen dürften. Das hieße dann aber, dass eben Christian Löfers Äußerung, man werde denjenigen Kandidaten wählen, der am offensten sei für grosse sozialpolitische Reformen, keine grosse Gültigkeit hat. Fazit also am heutigen Tag, ich würde sagen, bessere Chancen für die FDP, aber bis zur Wahl kann natürlich noch viel passieren.
Die Einschätzung von Inlandredaktor Oliver Washington. Weitere Informationen zu Pascal Brulis und den anderen potenziellen Bundesratskandidaten finden Sie in unserem Online-Dossier unter drs.ch. Die EU möchte unabhängiger werden von Russland bei der Gasversorgung. Sie hat deshalb zusammen mit der Türkei Pläne geschmiedet für eine Pipeline vom Kaspischen Meer in den Westen, welche Russland umfährt. Doch jetzt hat Russland gleichgezogen und mit der Türkei den Bau einer Pipeline durch das Schwarze Meer vereinbart. Zur Bedeutung dieses Entscheids der Bericht von Ulrich Pick.
Für Wladimir Putin war das heutige Treffen ein Erfolg. Denn die Türkei und Russland haben sich nach jahrelangen Verhandlungen auf den Bau einer Gaspipeline durch das Schwarze Meer geeinigt. Die South Stream-Leitung soll russisches Erdgas unter Umgehung der Ukraine nach Bulgarien und dann weiter nach Zentraleuropa bringen. Ab 2011, so heißt es, soll bereits mit dem Bau der Pipeline begonnen werden. Der heutigen Vertragsunterzeichnung wohnte auch der italienische Ministerpräsident Berlusconi bei, denn der italienische Energiekonzern Eni arbeitet mit dem russischen Gasriesen Gazprom zusammen. Das von Moskau geförderte South Stream-Projekt ist gegen die geplante Nabucco-Pipeline gerichtet, mit der Europa seine Abhängigkeit von russischem Gas verringern will. Die Leitung, auf deren Bau sich die Türkei und die EU vor knapp einem Monat in Ankara einigten, soll Gas vom Kaspischen Meer und Irak via Türkei nach Europa liefern. Neben dem Bau von South Stream besiegelte man ein Abkommen, mit dem russisches Erdöl ins nordtürkische Samsun geliefert werden soll. Von dort geht es in eine Pipeline nach Ceyhan ans Mittelmeer. Durch diese Maßnahme soll der Verkehr von Tankern durch den Bosporus und die Dardanellen gedrosselt werden. Bei ihrem heutigen Treffen, so betonten die beiden Ministerpräsidenten, soll es auch um regionalpolitische Fragen gegangen sein. Konkretisiert wurde diese Angabe aber nicht. Allerdings meldete das türkische Fernsehen, Russlands Staatspräsident Medvedev wolle sich für eine Lösung in Nagorno-Karabach einsetzen. Die Enklave ist seit Anfang der 90er Jahre von Armenien besetzt, wird aber von Aserbaidschan beansprucht. Abschließend betonten Erdogan und Putin, die Beziehungen zwischen beiden Ländern seien heute besser denn je. Russland ist mit einem Handelsvolumen von 40 Milliarden Dollar der größte Handelspartner der Türkei, die Türkei der fünftgrößte Russlands.
Ulrich Pick. Afghanistan hat erste Priorität. Das hat Anders Fogh Rasmussen letzte Woche bei seinem Amtsantritt als NATO-Generalsekretär gesagt. Und wie wenn er den Beweis antreten wollte, dass er das auch so meint, ist der neue NATO-Chef in die afghanische Hauptstadt Kabul gereist gestern. Kernbotschaft bei der Medienkonferenz mit Präsident Karzai: Wir werden bleiben, bis der Job getan ist. Rasmussen sprach auch von den geplanten Präsidentenwahlen in zwei Wochen, als ob es die Zweifel an der Regularität dieser Wahlen angesichts der Gewalt im Land gar nicht gäbe. Im Hinblick auf diese Wahlen ist auch unser Auslandredaktor Fredrik Steiger nach Afghanistan gereist. Der hat mir am Nachmittag auf einer nicht sehr guten Leitung die Sicherheitslage in Kabul geschildert.
Man kann sich in Kabul überhaupt nicht mehr frei bewegen, schon gar nicht als Ausländer. Es wird einem empfohlen, keinen Meter zu Fuß zu machen. Man soll auch keine normalen Taxis nehmen, die fahren, die man nicht kennt. Auch das wegen der Entführungsgefahr hauptsächlich. Also die Sicherheitslage in Kabul ist eindeutig prekär. Es gibt im Moment doppelt so viele Anschläge wie noch vor einem Jahr. Und schon vor einem Jahr war kein ruhiges Jahr in Kabul. Die Sicherheitskräfte sind zwar extrem präsent. Sie mögen wohl viele Anschläge vermutlich verhindern, aber manche eben auch nicht. Es ist gerade vor 48 Stunden gab es einen Raketenangriff der Taliban auf ein bisher doch ruhiges Viertel. Ein Viertel, wo auch manche Botschaft ihren Sitz hat. Übrigens auch die Schweizer Entwicklungshilfe DEZA ihren Sitz hat. Dieser Anschlag hat mehrere Verletzte gefordert, auch Kinder darunter. Also insgesamt muss man sagen, ist die Sicherheitslage vor den Wahlen schlecht und viele rechnen damit, dass es sich sogar noch weiter verschlechtert.
Und das gilt nicht nur für die Region Kabul, sondern eigentlich für das ganze Land. Gestern ist eine Karte des Innenministeriums publik geworden, die darstellt, wie in fast der Hälfte des Landes Anschläge drohen. Wie soll da in nur zwei Wochen einigermaßen regulär gewählt werden?
Also das ist ein enormes Problem. Die Taliban haben sogar angedroht, oder Teile der Taliban haben angedroht, am Wahltag selber Angriffe auf Wahllokale verüben zu wollen. Und das heißt, konkret die Botschaft ist, wer wählen geht, riskiert dabei sein Leben.
Was will denn die NATO tun, um im Hinblick auf diese Wahlen mindestens noch ein bisschen mehr Sicherheit zustande zu bringen? Und vor allem, was kann sie tun?
Die NATO will vor allem hinter den Kulissen wirken, solange das möglich ist. Die politische Botschaft der NATO ist im Moment, die Wahl ist vollumfänglich Sache der Afghanen. Auch die sichere Durchführung der Wahl ist Sache der afghanischen Sicherheitskräfte. Und die NATO würde nur Unterstützung liefern, wenn sie von diesen Sicherheitskräften um Hilfe gebeten wird. Die Realität ist allerdings zum Teil eine andere. Westliche Truppen waren in Afghanistan noch nie so präsent wie gerade jetzt. Der NATO-Generalsekretär, der sich im Moment hier befindet, hat gestern Abend angekündigt, es könnten in Zukunft sogar noch mehr westliche Soldaten werden. Und es ist natürlich klar, wenn echte Probleme bei der Wahl auftreten, dann werden die afghanischen Sicherheitskräfte überfordert sein und sie werden auf die Unterstützung der NATO zwangsläufig zurückgreifen müssen.
Präsident Karzai hat angekündigt, dass er im Falle einer Wiederwahl die Friedensgespräche mit den Taliban intensivieren will. Wie ist die Haltung der NATO zu Gesprächen mit den Taliban? Wäre das nicht eigentlich ein Eingeständnis eines Scheiterns?
Also wenn man plötzlich bereit ist, mit gewalttätigen Gruppen zu sprechen, ist das eher als Zeichen der Schwäche zu werten. Das ist ganz klar. Die NATO hält sich allerdings zurück und auch zu Recht, indem sie sagt, wenn solche Gespräche geführt werden, dann ist das Sache der afghanischen Regierung. So oder so, wer immer die Gespräche führt, das werden schwierige Gespräche sein. Zum einen, weil die Taliban nicht homogen sind. Zum anderen, weil sie ihre Ziele gar nicht klar deklariert haben. Also es ist schwierig zu sagen, worüber überhaupt dann verhandelt werden soll. Aber das Hauptproblem ist, dass jetzt auf der einen Seite, nämlich bei der afghanischen Regierung, bei Präsident Karzai und auch bei der NATO, die Einsicht wächst, dass man mit Taliban, zumindest mit gewissen Taliban-Kreisen reden muss. Genau in dem Zeitpunkt ist die Bereitschaft der Taliban zu solchen Gesprächen eher geschwunden, denn die Taliban fühlen sich im Moment stark. Sie fühlen sich auf der Siegerstraße, sie haben Oberwasser und ihre immer zahlreicheren Anschläge sind doch aus ihrer Sicht erfolgreich.
Auskünfte und Einschätzungen von Fredrik Steiger in Kabul. Die weiteren Themen hier im Echo der Zeit. Schneller Reichtum an der Börse dank superschnellen Computern. Flash Trading. Und die gigantische Enteignungsaktion des spanischen Diktators Franco und wie die Opfer noch heute auf Wiedergutmachung hoffen. Doch zunächst jetzt nach Kalifornien. Die Gefängnisse dort quellen über und der hochverschuldete US-Bundesstaat hat kein Geld, um die zu klein gewordenen Anstalten auszubauen. Diese Woche hat das US-Bundesgericht verfügt, dass Kalifornien binnen zweier Jahre die Zahl der Häftlinge um rund 40.000 senken muss. Es sitzen derzeit rund 150.000 Menschen in Haft. US-Korrespondent Max Ackermann hat das Gefängnis in San Quentin besucht, wo bedenkliche Zustände herrschen.
San Quentin, das älteste Gefängnis Kaliforniens und auch das berüchtigtste. 675 Männer sitzen hier im Todestrakt, etwa 900 weitere haben lebenslänglich. Im Ganzen sind fast 5300 Häftlinge hier eingesperrt. Viel zu viele, auch für diesen riesigen Gefängniskomplex.
That is the issue. We are overcrowded and we are understaffed.
Zu viele Insassen und zu wenig Personal, das sei hier das Hauptproblem, sagt Lieutenant Rudy Luna, Assistent des Gefängnisdirektors. Und nirgends sieht man das so deutlich wie im Aufnahmezentrum für Neuankömmlinge.
This is actually an athletic gymnasium that we converted into a housing unit as overflow. So we put bunks in rows here and then that's basically where they're housed.
In einer zum Schlaf- und Aufenthaltsraum umfunktionierten Turnhalle sind 288 Mann einquartiert. Eine Schlafkoje reiht sich an die nächste. Keine Wand und kein Vorhang bieten Privatsphäre. Die Häftlinge tragen alle orangefarbene Gefängniskluft. Sie dürfen sich frei im Raum bewegen, allerdings scharf beobachtet von 6 Aufsehern, die auf einer Art Bühne postiert sind, von wo aus sie den ganzen Saal im Auge haben. 6 Aufseher für fast 300 Gefangene. Das gehe nur, weil die Häftlinge hier nicht als gefährlich gelten.
You know, they might be here for drugs and they went and took a bad urinalysis or drunk driving and so forth.
Es seien häufig Drogenabhängige und Kleinkriminelle, sagt Luna, oder ehemalige Häftlinge, die gegen Bewährungsauflagen verstoßen hätten.
A lot of the things that they could get brought back here on a violation.
70.000 Gefangene sind in Kalifornien bloß wegen Verstößen gegen Bewährungsauflagen in Haft. Das sind mehr als 40% aller Gefängnisinsassen. Ein verpasster Meldetermin, eine Verkehrsbuße, ein Ladendiebstahl reichen und man ist wieder hinter Gittern. Ein sinnloser und teurer Leerlauf, findet auch Rudy Luna. Doch die amerikanische Gesellschaft kenne nun mal kein Pardon mit Kriminellen. Ab in den Knast und dies möglichst lange sei oft oberste Devise und das Gefängnispersonal müsse sich dann um die Folgen kümmern.
What are we doing for the locking them up? Are we just locking them up, throwing away the key? Because these individuals are going to go back out.
Man könne doch nicht einfach die Leute einsperren und dann die Schlüssel wegwerfen. Ziel müsste die Wiedereingliederung in die Gesellschaft sein. Die USA sind von diesem Ziel allerdings weiter entfernt als die meisten anderen Länder. 7 von 10 entlassenen Häftlingen sind innerhalb 3 Jahren zurück im Gefängnis. 3-mal mehr als zum Beispiel in der Schweiz. Auch deswegen ist das amerikanische Gefängniswesen so teuer. 10,6 Milliarden Dollar gibt alleine Kalifornien im Jahr für seine Gefängnisse aus. Fast 50.000 Dollar pro Häftling. Und es könnte noch schlimmer kommen. Gleich 2 Gerichtsurteile verlangen nämlich, dass die Überbelegung umgehend abgebaut wird. Dafür braucht es neue Gefängnisse, denn vorzeitige Entlassungen sind in Kalifornien kaum denkbar.
We have laws here. And I think we keep our people accountable here in our society because we value public safety.
Wir haben hier Gesetze und wir wenden sie an, fasst Lieutenant Luna die vorherrschende Meinung zusammen. Wer sich etwas hat zu Schulden kommen lassen, muss die Konsequenzen ziehen. Immer mehr Leute fragen sich allerdings, ob mit so überaus vielen, langen und harten Gefängnisstrafen der öffentlichen Sicherheit wirklich gedient ist und wie lange man sich dieses System überhaupt noch leisten kann. Nächstes Jahr müssen die kalifornischen Gefängnisse wegen der Finanzkrise mit über 10% weniger Geld auskommen. Gleichzeitig will Gouverneur Arnold Schwarzenegger für 350 Millionen Dollar in San Quentin einen neuen Todestrakt bauen. Wie er das schaffen will, bleibt vorerst sein Geheimnis. Vielleicht muss der Gouverneur halt doch über seinen Schatten springen und aus Geldnot die Gefängnistüren vorzeitig öffnen.
Make sure you sign out.
Zwischen 30 und 50.000 Häftlinge, so schätzen Experten, könnten von der Wirtschaftskrise profitieren.
Stellen Sie sich Folgendes vor: Eine Jassrunde. Ein Spieler gewinnt ständig, aber nicht, weil er so gut ist, sondern weil er weiß, welche Karten seine Gegenspieler gleich ausspielen werden. unfair, würden sie sagen. Unfair, das sagen auch immer mehr Finanzleute, wenn es um das sogenannte Flash-Trading geht, um Blitzgeschäfte an der Börse. Auch dort nützen einige Player einen Informationsvorsprung aus und sahnen kräftig ab. Doch nun wird die US-Börsenaufsicht aktiv. Beat Soltermann.
30 Millisekunden. Nicht mal ein Augenaufschlag. Schon ist die Sache gelaufen beim Flash-Trading. Und das geht so. Gegen eine Gebühr erhalten Händler von elektronischen Börsen wie Nasdaq oder Direct Edge Bescheid über eingegangene Handelsaufträge. Und das 30 Millisekunden früher als alle übrigen Händler. Der Zeitvorsprung reicht, um mit ultraschnellen Computern und hochkomplexer Software vor allen anderen tätig zu werden. Weiß zum Beispiel der Flash-Trader dank Zeit- und Informationsvorsprung, dass jemand gleich 100 Aktien der Firma X für 10 Franken kaufen will, kann er fast ohne Risiko Aktien derselben Firma für 9,90 Franken erwerben und dem Interessenten für 10 Franken weiterverkaufen. Er macht zwar bloß einen kleinen Gewinn, doch das Flash-Trading wird jeden Tag mit hohen Volumen betrieben. Aus Kleinstbeträgen werden so große Summen. Während die Flash-Traders das große Geld machen und die elektronischen Börsen Gebühren einnehmen und den Handel ankurbeln, haben andere das Nachsehen. Und zwar die Kunden. Sie müssen ihre Aktien leicht teurer kaufen oder leicht billiger verkaufen. Und die anderen Händler. Sie haben keine Vorabinformationen. Sie kommen 30 Millisekunden zu spät. Ein unfaires Spiel, findet New Yorks Senator Charles Schumer. Er kämpft an allen Fronten gegen das Flash-Trading. Und die US-Börsenaufsicht SEC will sich nun der Sache annehmen und, falls nötig, mit Regeln das Flash-Trading verbieten. Die SEC steht unter Druck. Sie ist vor und auch während der Finanzkrise nicht durch strikte Aufsicht und rasches Eingreifen aufgefallen. Das soll sich nicht wiederholen. In der Schweiz ist Flash-Trading derzeit kein Thema für den Regulator. Anders als einige US-Börsen bietet die Schweizer Börse diese Handelsform nicht an und dürfte dies wohl auch nicht tun, weil Flash-Trading ziemlich sicher gegen die Marktverhaltensregeln der Finanzmarktaufsicht verstieße. Mit Flash-Trading werden laut Experten in den USA schon 3% der Aktien umgesetzt. Nicht nichts, aber doch wenig im Vergleich zum gesamten Hochfrequenzhandel, der an gewissen Tagen schon über die Hälfte des Handelsvolumens ausmacht. Dieser Hochfrequenzhandel funktioniert ähnlich wie das Flash-Trading. Auch dort sind statt Menschen Hochleistungscomputer am Werk, auch dort geht es um schnelle Deals und kleine Beträge, die sich in der Summe aber sehen lassen. Banken und weitere Hochfrequenzhändler sollen mit dieser Handelsart allein im letzten Jahr 21 Milliarden Dollar verdient haben. Doch im Gegensatz zum Flash-Trading funktioniert der allgemeine Hochfrequenzhandel nicht mit einseitigen Vorabinformationen. Deshalb steht er weniger am Pranger, obwohl wirklich fair ist auch diese Form des Aktienhandels nicht. Denn wer mit dabei sein will, braucht einen teuren, ultraschnellen Computer und einen schlauen Informatiker, der komplexe Algorithmensoftware zu programmieren weiß. Ein Kleinanleger kann da nicht mithalten.
Beat Soltermann. Das liebe Geld ist Thema der Sommerserie von Rendezvous und Echo der Zeit. Heute ist die Rede von einer gigantischen Enteignungsaktion. Andere sehen es gar als größten Bankraub der jüngeren Geschichte. Begangen hat ihn der spanische Diktator Franco nach seinem Sieg im Bürgerkrieg gegen die republikanische Volksfrontregierung vor ziemlich genau 70 Jahren. Opfer war jene Hälfte der spanischen Bevölkerung, die den Bruderzwist auf Seiten der Verlierer erlebt hatte und zur Strafe mit einem einzigen Federstrich ihres gesamten Geldvermögens beraubt wurde. Denn Franco erklärte über Nacht die Währung der Gegenseite für ungültig. Alexander Gschwind erzählt die schier unglaubliche Geschichte der roten Peseta.
Wochenlang hat Montserrat Capdevilla Archive und Bibliotheken abgeklopft, das Internet durchstöbert nach Zeugnissen für den größten Bankraub der spanischen Zeitgeschichte. Endlich glaubt sie, alle Belege zusammen zu haben für die Ansprüche ihrer eigenen Familie und berichtet ihrer Greisenmutter über das Ergebnis der Nachforschungen.
Decreto del 27 de agosto del 38. Bueno, pues aquí está el BOE. Y el BOE exactamente es cuando nos dice la tenencia de los referidos signos contra los dispuestos de este decreto constituye un acto de contrabando que será juzgado y sancionado.
Schlüsseldokument ist ein Dekret des Putschisten Generalissimus Franco vom 27. August 1938, mit dem dieser ein halbes Jahr vor Ende des spanischen Bürgerkrieges alle Banknoten der rechtmäßigen republikanischen Regierung einseitig für ungültig erklärte. Wer im Besitze solcher Zahlungsmittel angetroffen werde, sei als Schmuggler zu behandeln und entsprechend zu bestrafen, hieß es da, was zunächst nur einer von vielen Abgrenzungsversuchen zwischen den beiden Bürgerkriegslagern war, wurde nach Francos Sieg Ende März 1939 bitterer Ernst für Millionen von Landsleuten auf der unterlegenen Seite. Über Nacht sahen sie sich sämtlicher flüssiger Mittel und Bankeinlagen beraubt, wurden unter Androhung strengster Strafen aufgefordert, ihre Barschaften und Guthaben bei Franco-treuen Bankhäusern oder im Rathaus des jeweiligen Wohnortes abzuliefern, gegen Quittung zwar, aber ohne verbindlichen Vergütungsanspruch. Zur Abschreckung wurden angebliche Devisenschmuggler im Schnellverfahren zum Tode verurteilt und öffentlich hingerichtet. Wer bis zur Niederlage auf republikanischer Seite lebte und gewisse Vermögenswerte besaß, machte sich doppelt verdächtig, erklärt Professor Julian Casanova, der sich als Zeitgeschichtler an der Universität Saragossa intensiv mit jenen Vorgängen befasst hat.
Sí, el que tenía moneda republicana en cantidades significantes o era evidentemente una persona que dentro del mundo republicano tenía bienes, tenía propiedades y desde ese punto de vista era todavía más sospechoso porque además encima de ser rico había sido rojo y eso era una cosa...
So jemand galt von vornherein als Stütze des republikanischen Regimes, womöglich gar als Mitglied der roten Nomenklatura und wurde von Francos Leuten umso härter angepackt. Was dies bedeutete, erlebte auch Roberto Rodriguez als Sohn eines mittelständischen Republikaners. Mein Vater lieferte alles republikanische Geld schleunigst ab, als sie mit Hausdurchsuchungen begannen und jeden erschossen, bei dem sie sogenannte rote Peseten fanden.
Esos recibos que yo tengo de mi padre y de mi abuelo son de un dinero que entregaron, que era de su propiedad y que habían conseguido trabajando con su trabajo. Es un dinero que les pertenecía plenamente. El alguacil lo pregonaría, como era costumbre, y todo el que tenía dinero tuvo que entregarlo.
Ähnliche Erinnerungen hat Juan Simón am 13. April 1939, am Vorabend der letzten Abgabefrist für republikanische Peseten, versammelte sich die ganze Familie um den Stubentisch und wir sortierten unsere Barschaften, legten all jene Scheine auf die Seite, die wir nicht kannten oder die uns irgendwie merkwürdig vorkamen, weil sie anders aussahen als die anderen. Vater erklärte uns dann, dies sei nun eben die Neuen, die Guten.
La noche anterior al 14 de abril sería el 13, como es lógico. Nos juntamos todos, ellos, mis padres, mis hermanas y yo. La pequeña era muy pequeña y puso el dinero encima de la mesa y fueron, ¿cómo lo diría yo? Escogiendo las diferentes monedas y las que eran extrañas para ellos.
Dann, erzählt Simón Junior weiter, gingen wir auf die Bank, wo zwei Kerle wie in einem Westernfilm die Scheine zählten und meinem Vater einen Wisch ausstellten. Beim Rausgehen murmelte er bloß, und was nun?
Tenillas que parecían las películas del oeste, con aquellos manquitos que llevaban los empleados, y contaron el dinero, le dieron el recibo, y el hombre salió de allí, y quiero recordar que dijo, ¿y ahora qué?
In den meisten Familien wurden die Quittungen gut versteckt aus Angst vor ihrem kompromittierenden Charakter. Viele gingen später verloren, weil keine Aussicht auf Vergütung der abgelieferten Beträge bestand. Hieß es auf den Formularen doch nur unverbindlich, darüber werde zu gegebenem Zeitpunkt nach Normalisierung der Umstände entschieden, was bis zu Francos Tod nie der Fall war. So erfuhr auch Maria Casals erst viel später von solchen Belegen, als ihre Mutter kurz vor dem Tod davon erzählte.
Había mucho miedo. Yo, francamente, yo no había sentido hablar nunca de este papel hasta que mi madre fue muy mayor y me dijo un día, dice, es que yo tuve que ir a llevar el dinero y aquí en casa hay un recibo.
Dann aber verabschiedete das spanische Parlament vorletztes Jahr die sogenannte Ley de la Memoria Histórica, ein Wiedergutmachungsgesetz zur Rehabilitation und Entschädigung der Opfer der Franco-Diktatur. Auch die zwangsenteigneten Besitzer roter Peseten und deren Nachkommen schöpften wieder Hoffnung. Leute wie Montserrat Capdevilla, Roberto Rodriguez und Maria Casals machten sich auf die Suche nach Beweisen für ihre Ansprüche. Auch Mere Arquero, Gemeindeschreiberin in einem kleinen Dorf bei Toledo, wurde plötzlich überschwemmt von solchen Gesuchen, konnte aber nicht helfen. Die Archive aus der chaotischen Zeit nach dem Bürgerkrieg seien unvollständig und unübersehbar. Damalige Bürgermeister und Gemeindebeamten längst tot und auch sonst wisse niemand mehr Bescheid.
Un vecino de aquí de Cabeza Mesada vino hace una temporada, no sé, un par de meses o así, y vino con unos documentos que tenía un recibo del dinero que había entregado su padre. Entonces él me dijo que si podía investigar y mirar un poco aquí, pero yo le dije que era imposible, que bueno, que él le pidiera permiso al alcalde.
Weil ein Großteil der von Franco beschlagnahmten republikanischen Vermögen im reichen Katalonien eingezogen worden war, das als letzte Region im Frühjahr 1939 in seine Hände fiel, beantragten die katalanischen Nationalisten im Madrider Parlament eine Bestandesaufnahme aller noch belegbaren Ansprüche aus jener Massenenteignung. Wenn wir schon republikanische Parteien und Gewerkschaften für den Einzug ihres Vermögens entschädigen, steht das selbe doch auch Privatpersonen zu, argumentierte der Abgeordnete Jordi Jucla. Welche Schande, wenn wir dies nicht schaffen.
Este Parlamento ha sido capaz de reparar a los partidos políticos a los cuales les fue incautado su patrimonio. Este Parlamento que ha sido capaz de reparar a los sindicatos a los cuales les fue incautado su patrimonio, por vergüenza de la recuperación de la memoria histórica, este Parlamento no es capaz de hacer un acto de dignidad, que es la elaboración de un censo de los.
Aber aus Angst vor den unkalkulierbaren Folgen für die Staatskasse, die in diesen Krisenzeiten andere Ansprüche bedienen müsse, wurde der Antrag von einer unheiligen Koalition linker und rechter Mehrheitsparteien gebotigt, mit dem scheinheiligen Argument etwa des Sozialisten Jesus Quijana, es sollten keine uneinlösbaren Erwartungen geweckt werden.
Yo creo que haríamos flaco favor incluso a esas personas que se podrían sentir utilizadas por el hecho de aparecer en un censo si luego detrás no hay una posibilidad clara, porque no hay tampoco prueba documental.
Dabei wäre das Risiko durchaus kalkulierbar, erklärt die Anwältin Gisela Dottes, haben sich bisher doch erst 2000 enteignete Familien in ihrem Schutzverband zusammengeschlossen, der insgesamt Belege im Gegenwert von 14 Millionen Euro beibringen konnte. Zu einem von der Nationalbank errechneten Umrechnungssatz von 2,8 Euro Cent pro republikanische Pesete oder 3 Euro unter Einbezug aller entgangenen Zinsen und Zinseszinsen.
Estamos hablando de unos 14 millones de euros. Nosotros nos fijamos en un baremo que nos facilitó el Banco de España, en el que en el año 2006 estaba hablando de que una peseta equivalía a 2,80 y pico céntimos de euro. Ahora mismo estamos haciendo los cálculos en base.
Den betagten Opfern des Franco-Coups läuft derweil die Zeit davon. Auch der inzwischen 94-jährigen Lydia Capdevilla, deren Tochter Montserrat ihr immer wieder kopfschüttelnd aus ihren Dokumenten vorliest.
El gobierno destina 1 millón de euros para los niños que salieron de España durante la guerra civil. Pues fíjate, si a estos niños les dan 1 millón de euros, ¿cómo no nos van a dar nosotros con el BOE, el recibo y toda la historia? Yo creo que ahí también.
Stell dir vor, jetzt stellt die Regierung 1 Million zur Verfügung für die Rückkehr jener Kriegsweisen, die von der Republik während des Bürgerkrieges nach Russland geschickt wurden. Dafür haben sie Geld, aber uns lassen sie hängen. Nennst du sowas gerecht?
Die anklagende Frage der Montserrat Capdevilla, das war ein Bericht von Alexander Gschwind. Und das war das Echo der Zeit vom Donnerstagabend. Verantwortlich war Isabel Jacobi für die Nachrichten. Jan Grübler am Mikrofon, Hans Ineichen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.